Lost and found. Found and lost. And lost found.
Hallo und willkommen zur zweiten Stunde Lost and Found in der Juni-Ausgabe 2017 hier auf der 95.8 bei Radio Z. In dieser zweiten Stunde Lost and Found gibt es eine kleine Nachlese zur Whisky-Messe The Village in Nürnberg, die im März stattgefunden hat. Diesmal gibt es einen Ausflug in Richtung irischer Whisky. Es geht aber auch um Single Malt aus Deutschland und um die Rum-Seite der Whisky-Messe The Village. Am Ende dann noch ein unabhängiger Abfüller hier in Lost and Found im Interview. Ich wünsche viel Vergnügen beim Zuhören. Am Mikrofon und Technik Chris. The Village, die Whisky-Messe, fand im März hier in Nürnberg statt. Angeschlossen an die Whisky-Messe ist die Pueblo del Ron, die Rum-Seite der Whisky-Messe hier in Nürnberg. In der Lost and Found-Ausgabe im April konntet ihr bereits 2 Stunden Interviews zum Thema Single Malt, Independent Bottlers und anderes mehr hören. Jetzt führt uns erstmal Michael Gradl, Whisky-Händler hier aus Nürnberg, über die Messe und wir landen bei irischem Whisky.
Mareike hat dieses Jahr eine schöne Idee gehabt. Sie hat es leider lange, lange geheim gehalten. Sie hat es uns nicht verraten. Den Grund, warum so ist, wird sie erzählen, aber wir werden den ersten Irish Straight from the Cask haben. Habe ich das so richtig erzählt? Und es gibt noch was. Dein Auftritt.
Ja, hallo. Genau, also wir haben dieses Jahr erstmals ein Fass zum Selbstabfüllen dabei. Es ist ein 12 Jahre alter Single Malt, gereift im Bourbon-Fass von Temple Bar. Der Grund, warum ich so lange geheim halten musste, war, weil nicht klar war, ob das Fass überhaupt da sein wird für die Messe. Also ist alles am Montag noch eingetroffen, gerade so rechtzeitig. Und wie gesagt, also der Whisky ist nicht in dem Fass gereift. Es wäre ein bisschen klein, aber kann direkt von dem Fass dort abgefüllt werden. Hat 58,1%. Und es ist sowas, das machen wir erstmals auf einer Messe. Ja, und dann haben wir noch ein Irish Whisky Genießerzertifikat, diesmal erstmals mit dabei. Da werden 3 Proben verkostet und der Kunde muss herausfinden, was der Single Malt ist. Also so ein bisschen ein kleines Spiel, ein bisschen ein Test, um rauszufinden, was es ist. Genau. Wer möchte, kann gerne mal probieren.
Wo sind wir gerade genau? Nochmal die Vorstellung.
Genau, bei Irish Whiskys. Mein Name ist Mareike Spitzer, ich bin die Eigentümerin von Irish Whiskys und wir haben uns vor 5 Jahren auf irischen Whisky spezialisiert. In der Nähe von Frankfurt?
Randstadt,
genau. In der Nähe, so mitten in Hessen.
Im Moment ist ja noch einfach. Wie macht man das dann, wenn tatsächlich 40 Destillen da sind?
Mal gucken, ob sie 40 Destillen geben wird. Wer nach 3 Jahren seinen Whisky auf den Markt bringen wird. Das ist im Moment ja alles, es sprießt ja gerade überall der Whisky hervor und ganz, ganz viele unabhängige Abfüller. Mal gucken, wer sich etablieren wird, wer die besten Qualitäten auf den Markt bringen wird. Also im Moment merkt man, dass wirklich Whisky-Knappheit in Irland herrscht. Und man muss schauen, wo kommen die guten Fässer, wer hat da noch was und wer kann sich im Markt etablieren. Sicherlich auch, wer hat das größte Budget. Also.
Was sehen wir denn hier noch? Was ist The Temple Bar für einen Abfüller?
The Temple Bar ist Whiskys von der Temple Bar in Dublin. Das ist keine Destillerie, das ist ein Pub. Mitten in Dublin, also gehört eigentlich zu den bekanntesten irischen Pubs. Und Tom Cleary ist der Eigentümer von Temple Bar. Und die Bar gehört der Familie schon seit Generationen. Und er hat irgendwann gesagt, wir bringen unseren eigenen Whisky raus, weil ganz früher war es in Irland so, dass jeder Pub seinen eigenen Whisky hatte. Also sie sind zu den Destillerien gefahren, haben sich irgendwie 5 Fässer gekauft und haben gesagt, so, und dieses Jahr ist das unser Pub-Whisky. Und die Tradition lebt im Moment wieder so ein bisschen auf in Irland. Und die hatten als erstes einen Blend, der in Bourbon und Portwein fast gereift ist. Den haben sie vor 2 Jahren auf den Markt gebracht. Und haben jetzt ihre Reihe weiterentwickelt mit 3 Single Malls. Und neben der Temple Bar gibt es ein Whisky-Geschäft, wo man die Sachen erwärmen kann, andere irische Whiskys, und unter anderem kann man dort auch den Whisky direkt aus dem Fass abfüllen.
Für viele Single Malt Liebhaber kommen Experimente mit Whisky gar nicht in Frage. Der Whisky wird pur getrunken bei Zimmertemperatur und maximal noch mit Wasser ein wenig erweitert in den Geschmacksnoten. Geht das auch anders?
Single Malts als Cocktails, genau. Wir haben ein Signature Drink, der sich so über die letzten Messen schon etabliert hat. Den machen wir mit einem Indian Pale Ale. Sehr, sehr interessante Mischung, super lecker. Also Orkentosh im Großen und Ganzen, gerade die jüngeren Qualitäten eignen sich super zum Mischen. Also sowohl der American Oak als auch der 12-Jährige als auch der Three Wood. Und da gibt es interessante Sachen. Wir haben extra einen Barkeeper hier, der sich auch zwei eigene Rezepte noch ausgedacht hat und die er hier repräsentieren wird.
Und kein Ärger oder einfach nur sehr mutig und sagen, ja, man kann auch anderes als außer Wasser in den Single Malt kippen?
Das ist richtig, genau. Wobei Orkentoschen schon seit einiger Zeit so ein bisschen sagt, so okay, wir sind so ein bisschen, naja, ich sage jetzt nicht der moderne Martini, aber so die Schiene ist es halt schon, dass man halt einfach sagt, okay, gerade wenn man halt einen sehr bekömmlichen und weichen Single Malt hat, dann kann man damit halt auch hervorragend als Grundlage für Cocktails arbeiten.
Am Stand wird allerdings nicht nur gemischt, es gibt auch Single Malts der unterschiedlichsten Ausprägung, unter anderem was von Laphroaig, rauchig und fein.
Bei der Lore oder Lori oder, also ganz genau weiß man es nicht so, wie man es aussprechen soll. Selbst die Leute von Laphroaig selber, der eine spricht so aus, der andere spricht so aus. Grundsätzlich ist das ja so ein bisschen, Lore ist ja Überlieferung, auch wenn man es halt einfach mal vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Und es ist halt so eine Hommage an ehemalige Master-Distiller. Man hat sich gesagt so, okay, wie haben die ihren Laphroaig geliebt? Sozusagen die klassischen Charakteristika mit dem extra Twist, das hat halt ein bisschen Sherry-Fass gesehen. Ganz spannende Sache, sehr lecker, genauso schön, ja, apothekenhaftig wie jetzt ein Zehner, aber mit noch ein bisschen extra.
Ein bisschen stärker abgefüllt?
Richtig, mit 48%, im Gegensatz zu den 43 vom klassischen Zehner. Das schmeckt man natürlich auch direkt, weil dadurch werden die Geschmacksnoten natürlich noch mal ein bisschen gepusht.
Jetzt geht's auf die Pueblo del Ron, erstmal mit Michael Gradl vom Whiskyfessler.
So, wir sind jetzt schon sozusagen auf der Rummesse unterwegs. So, wo stehen wir gerade? Wo sind wir gerade?
Also wir sind hier bei der Rum Company. Rum Company ist einer der verrücktesten allgemein. Ja. Die haben alles an Rum und hier nicht besondere Sachen. Ja. Das ist das Schöne hier, vom Coq Orange, also was aromatisierten Rum ist, bis hin zum, ja, Fass geladen, zum Eiler Fass geladen, zum alles Mögliche. Also hier eine Reise, hier haben sie sogar eine kulinarische Reise durch die ganze Rumwelt. Also alles da. Ich bin jetzt rummäßig, ist nicht mein Fachthema. Da bin ich etwas schlechter, da muss ich mich immer ein bisschen zurücknehmen. Aber hier weiß ich immer, ich bin gut aufgehoben, weil sie echt leckere Rum haben. Ja. Also mit Verlaub, leider geil. Also anders kann man es gar nicht bezeichnen.
Beim Whisky weiß man, wenn man ihn im Rumfass lagert, dann wird auch der Rauchige ein bisschen süßer. Gibt es Rum, der im Rauchfass gelagert wird oder geräuchert wird?
Sie haben auch hier, glaube ich, ich weiß nicht, ob Sie dieses Jahr noch haben, letztes Jahr hatten Sie einen im Eilerfass nachgelagert. Das heißt, Sie haben einen Hauch von Rauchigkeit, was ja schwierig ist. Es ist ein Geschmack, den keiner noch richtig einschätzen kann. Man kennt nur süße Rum. Oder nicht süße Rum, aber rauchige Rum ist noch was Neues, es ist eine neue Erfahrung. Sie kam gut an letztes Jahr, sie haben also gut angefangen, aber es ist halt schwierig, mit sowas, mit solchen Spezialitäten auf den Markt zu kommen. Aber die Jungs machen das, also hier ist man richtig gut aufgehoben bei denen.
Wir sind am Stand von Rum Company.
Ja, also hier habe ich jetzt das Neue von uns, ein Blend. Wir haben einen fassstarken Rum, Einzelfass, und haben den nochmal genommen, haben ihn in ein Birnenfass gepackt und haben dann gewisse Zeit drin gelagert und dann abgefüllt in Fassstärke. Also Sie haben jetzt einen Rum im Glas mit 58% Alkohol. Trotzdem eine schöne Süße da und wunderbar das Bouquet nochmal mit dem Birnenfass.
Da auch die Frage, was ist ein Birnenfass in dem Fall?
War also ein Schnaps vorher drin in dem Fass, in Williams. War der Schnaps drin gelagert? Wir haben dann das Fass? Nee, kürzere Zeit. Und haben dann in die Flaschen abgefüllt.
Hat eine schöne Farbe.
Kommt durch die Lage.
Ist bei euch genau Originalfarbe?
Gut, wir kriegen den Rum, ist ein einzelnes Fass aus der Dominikanischen Republik. Wo und wie die den gelagert haben, kriegen sie nicht gesagt, genau. Also wir bestellen Fassproben, verkosten die, und wenn wir sagen, der schmeckt uns, dann bestellen wir ein ganzes Fass.
Das Schöne am Rum ist ja, man darf ihn in Deutschland abfüllen aus dem Fass.
Richtig. Wir selber, also Rum Company, wir haben mittlerweile 12 eigene Rums. Das heißt also, wir blenden wirklich selber. Wir bestellen Fassware und verblenden dann die Produkte so, wie wir uns einen Rum vorstellen, also ganze Geschichte. Recht gutes Beispiel, Aficionado. Aficionado habe ich also wirklich in Rum, ein Blend aus 9 verschiedenen Rums, haben wir gemacht, eigentlich zu einer Zigarre passend. Mittlerweile hat es aber herausgestellt, auch Nicht-Zigarrenraucher finden den wunderbar, passt. Der älteste Rum da drin, 30 Jahre alt. Und da habe ich natürlich wirklich Kaffee, dunkle Schokoladennoten. Macht sich wunderbar.
Warum Dominikanische Republik?
Im Moment von der Geschmacksrichtung her, die Dominikanischen Republik Rums sind für die Einsteiger eigentlich ideal. Die haben eine schöne Süße, schmecken lecker, geht einfach, funktioniert, passt.
Wer die Rum Company sucht, wo findet er sie im Internet?
Einfach rumcompany.de. Wir sind einer von den führenden Online-Shops eigentlich. Vorteil bei uns ist, wir stehen für Geschmack. Also was wir wirklich blenden, stehen wir auch hinten dran. So stellen wir uns jetzt ein Produkt vor, so soll es für uns schmecken.
Dann wird es jetzt Zeit für mich zu testen. So, die Birne kommt auf jeden Fall durch.
Stefan?
Ja, Harry?
Wir haben einen dringenden Fall, Stefan.
Dann hol doch schon mal den Wagen, Harry.
Du, Stefan?
Ja, Harry?
Wir haben keinen Wagen mehr, Stefan.
Ja, aber Harry, das kann doch nicht. Wir brauchen doch...
Warum ist nur am Stefan, Ende des Geldes immer noch so viel Ja
übrig?
Radio Z
Harry?
Existiert durch euch.
Um ZDF wegzugehen.
Spenden ja, und Mitgliedsbeiträge sind Harry. Steuerlich absetzbar.
Stefan?
Harry?
Werdet Mitglied bei Radio Z im Internet unter www.radio-z.net oder unter Nürnberg 45 00 3x die 6. Danke, damit Stefan und Harry auch weiterhin dringende Fälle lösen können. Radio Z rettet auch dich.
Ich bin gerade auf der Whisky-Messe unterwegs, bin auf der Rum-Seite am Stand von Rum Nation. Das Spannende, hier gibt es beides, hier gibt es Rum und Whisky und ich spreche mit
Jürgen Weißloch, ich bin der Inhaber von DTS. Wir sind ein Importeur in Deutschland, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Produkte abseits des Massenmarktes in Deutschland zu etablieren.
Ist Rum wirklich so ein Produkt abseits des Massenmarktes? Weil Rum verbreitet sich ja doch sehr weit und den gibt es auch schon sehr lange, auch in Deutschland.
Ja, im Premium-Rum-Bereich muss man sagen, ist in den letzten Jahren sehr, sehr viel passiert. Heißt, kommen immer mehr tolle Marken auf den Markt und die Nachfrage, wie man hier auch auf der Messe sieht, es kommen sehr, sehr viele Leute auf die eigentliche Whisky-Messe, die aber speziell nur noch für Rum kommen.
Okay, da gibt es ja hier eine große Auswahl. Was macht euren Rum aus?
Also bei Rum Nation ist es so, es ist ein unabhängiger Abfüller. Das heißt, der Hersteller und Markeninhaber Fabio Rossi reist in die einzelnen Länder zu den Distillerien. Er sucht da seine Fässer aus, die für seinen Reifezweck und für seinen Geschmackszweck geeignet erscheinen und werden dann in Italien im Piemont weitergereift. Piemont, stellen sich viele die Frage, warum Piemont, ist natürlich für uns ein großer Vorteil, weil wir diese Fässer viel schonender oder diesen Rum viel schonender reifen können im Vergleich zu Mittel- und Südamerika aufgrund der klimatischen Bedingungen.
Und ist ja eigentlich auch so ein Weinland.
Richtig. Piemont ist natürlich für Barbaresco und Barolo bekannt. Hat für uns jetzt auch zum Vorteil, dass sehr, sehr viele Lagerhäuser für Fasslagerung zur Verfügung stehen.
Ist es bei euch so, dass ihr sagt, wir füllen tatsächlich nur die Rumfässer ab, die wir bekommen? Oder sagt ihr, wir machen auch gerne mal ein Experiment und nehmen zum Beispiel mal so ein Barolo-Fass und füllen das mit dem Rum? Oder macht man das beim Rum gar nicht?
Doch, also es wird sehr, sehr viel ausprobiert, nicht nur bei uns. Es lässt sich auch keiner gerne in die Karten gucken, wenn was funktioniert. Wir haben aber auch schon das Gegenteil erlebt, dass das Holz zu dominant wird, weil das Produkt zu lang gelagert wurde oder das Finish einfach nicht funktioniert hat. Dann war es halt ein Fehlversuch. es wird halt dann auch nicht mehr auf den Markt gebracht.
Was gäbe es jetzt bei euch, was so in anderen Fässern nachgelagert wurde, gefinished wurde?
Also wir haben verschiedene Produkte, die gefinisht worden sind. Im Moment geht der Trend sehr stark zum Sherry-Finish, ähnlich wie beim Whisky, wo man eben wählen kann, zwischen einem Oloroso-Fass, was eher eine fruchtige Note gibt, oder mit einem Pedro Jiménez-Fass, wo man eben diese schwere Süße hat.
Also der Rum wird dann sozusagen noch mal ein Stückchen süßer.
Genau, der wird weitergereift in dem Fass. Das heißt, das meiste am Ausgangsprodukt ist, dass es in einem Ex-Bourbon-Fass gereift wurde und anschließend, wenn es mit einem Finish versehen wird, in eben einem Sherry-Fass, in einem Oloroso-Fass, in einem Jiménez-Fass oder auch in einem Ex-Cognac-Fass oder Calvados-Fass weitergereift wird.
Das ist ja auch was viele Leute gar nicht wissen. Es sind tatsächlich beim Rum normalerweise die Ex-Bourbon-Fässer, die auch hier verwendet werden, um den Rum erstmal abzufüllen. Wie funktioniert das? Ist das so genau die große Industrie wie in Schottland, dass quasi die zerlegten Fässer dann ankommen? Oder ist es beim Rum anders, dass hier das Fass mit einem Restinhalt, der sozusagen das Fass feucht hält, ankommt und dann erst abgefüllt wird?
Es ist komplett unterschiedlich. Im Regelfall bei uns ist es jetzt so, dass die Fässer ja, also sprich die Ex-Bourbon-Fässer, nicht von uns gekauft werden, sondern von der Distillery. Das heißt, jeder hat natürlich seine Kontakte, die einen kaufen bei dem einen großen Bourbon-Hersteller, die anderen bei dem anderen. Und das ist eben diese große Kunst auch für Fabio Rossi, den Inhaber von Rum Nation, rauszufinden, dieses Produkt in diesem Alter, sprich mit, lassen wir jetzt mal einen Panama rum als Beispiel nehmen, Panama 10 Jahre, sind ja nicht alle Fässer gleich. Das heißt, er geht in diese Distillery, versucht da x 50 Fässer und sagt, dieses Fass ist geeignet für unser Produkt, dieses, 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 und wählt so eine Selektion aus. Und dann kommen die Fässer gefüllt in diesem Bourbonfass zu uns und dann entscheidet er, ob es gefinisht wird oder ob es so abgefüllt wird oder wie es weitergereift wird.
Und so diese Nachlagerung, das heißt also, da wird von euch wird ausgesucht, welche Fässer es werden?
Genau, das macht eben, wie gesagt, Fabio Rossi, der Markeninhaber, der doch die ganze Welt reist, immer auf der Suche nach neuen Schätzen. Das große Problem für die unabhängigen Abfüller stellt sich ähnlich wie im Whisky-Bereich dar, dass viele Destillerien ihre eigenen Marken fokussieren müssen und da natürlich auch die Nachfrage steigt. Das heißt, es wird immer schwieriger, gute Fässer zu finden. Und wir haben jetzt noch eine Besonderheit bei Rum Nation, das ist eine Rare Cask Selection. Jetzt hier zum Beispiel der Enmore. Enmore ist eine geschlossene Distillerie auf Guyana, heißt Rare Cask, nicht eine Einzelfass, also eine Single-Fass-Abfüllung, sondern es werden mehrere Fässer verwendet. In dem Fall hier jetzt die Fassnummer 2, 3 und 69 aus dem Jahr 97. Das ist die ganz große Kunst, solche Fässer noch zu kriegen oder zu ersteigern und dann eben auch noch ein geeignetes Produkt daraus zu machen. Rare Cask bei Rum Nation heißt, es gibt pro Abfüllung nie mehr als 999 Flaschen. Im Regelfall liegen wir, je nachdem wie viele Fässer verwendet wurden, zwischen 400 und 900.
Was habt ihr jetzt an Rum als Besonderheiten mitgebracht für die Messe? Was gibt es hier Besonderes am Stand in Sachen Rum?
Also wir haben zum einen Ron Millonario, ist ein Premium-Rum aus Peru, der aber nicht unter Rum Nation läuft, sondern unter einem eigenen Namen. Der hat zur großen Eigenschaft, dass er das Reifeverfahren relativ verschieden ist in den drei Qualitäten, die wir anbieten. Wir haben zum einen einen ganz neuen Rum, das ist Ron Millonario 10. Der wird zur einen Hälfte im Ex-Bourbon-Fass gereift, zur anderen nur im Oloroso-Fass, wird dann geblendet und wird dann abgefüllt mit 40 Volumenprozent. Dann gibt es den Klassiker, der am längsten auf dem europäischen Markt ist, ist Ron Millonario 15 Solera. Der wird die ersten zwei Jahre in weißer Eiche gelagert, also kein Ex-Bourbon-Fass. Dann vier Jahre in slavonischer Eiche, ein Jahr im Sherry-Fass weitergereift und wird dann mit einem 15-Jährigen, der im Ex-Bourbon-Fass gelagert ist, für 15 Jahre geblendet. Die Endstufe bei Millonario ist dann der XO, da wird das Grundprodukt von der Reifung Millonario 15 nochmal in einem 600-Liter-Fass weitergereift für weitere 5 Jahre. Heißt, bei Millonario XO, XO steht für Extra Old, die Frage kommt immer öfters von den Endverbrauchern, das älteste Produkt ist 20 Jahre, das jüngste circa 13.
Ist also beim Rum auch nicht so, dass man dann draufschreibt 13, weil das Älteste darf nicht draufstehen.
Ja, bei Rum gibt es, wie gesagt, auch keine so eine Klassifizierung. Also wenn 10 Jahre draufsteht, muss das jüngste Produkt 10 Jahre sein. Solera könnte jetzt zum Beispiel sein, 10 Jahre ist ein Tropfen 10-Jähriger drin und der Rest ist 0 Jahre oder gerade abgefüllt. Das ist der große Vor- oder Nachteil, wie man es auch immer sehen will. Viele sehen so Lehrerverfahren als nicht ehrlich oder schlecht an. Wir sehen das ein bisschen anders, weil man durch das Lehrerverfahren natürlich auf ein Produkt einwirken kann, dass man über Jahre eine konstante Qualität hat. Weil ein Einzelfass, wie jetzt eben vorher genannt bei dem Rare Cask, ist jede Abfüllung anders, weil jedes Fass ja eine andere Eigenschaft hat. Somit kann man eben mit dem Solera-Verfahren eine Konstante vom Geschmacksbild liefern und kann jedes Jahr auch bei einer neuen Destillation oder bei einer neuen Abfüllung eben immer die gleiche Qualität garantieren.
Das zweite, was wir hier am Tisch haben, neben dem Rum, ist der Whisky. Ja. Und das ist ein besonderes Whisky-Segment. Das heißt, ihr habt hier auch teilweise Single-Casks oder sind es alles Single-Casks?
Nee, das sind verschiedene Abfüllungen, eben auch, ich würde jetzt sagen, eine Rare-Cask-Abfüllung, wo eben 2, 3 Fässer von verschiedenen Destillerien verwendet wurden. Der große Unterschied zum Rum ist natürlich, die Fässer werden in Schottland weitergereift, weil man ein gefülltes Fass ja nicht mehr exportieren darf. Bei Wilson im Morgen ist es so, den haben wir seit Februar im Sortiment. Wilson im Morgen gibt es schon seit ungefähr 15 Jahren auf dem europäischen Markt. Und wir haben die Marke eben übernommen, weil der Markeninhaber ebenfalls Fabio Rossi ist, sprich der Inhaber von Rum Nation. Fabio hat vor circa 20 Jahren mit Wilson im Morgen angefangen als unabhängiger Abfüller. Und kam nach der Zeit dann darauf eben als einer der ersten unabhängiger Rumabfüller zu werden. Also da waren nicht viele Mitbewerber bis dato auf dem Markt. Mittlerweile sind ja einige dazugekommen. Und so kam die Geschichte eben zu den Spiritosen. Der Ausgangspunkt von der ganzen Geschichte Rum Nation ist eigentlich Wilson im Morgen gewesen.
Was sehen wir hier? Was gibt es hier an Besonderheiten in Sachen Whisky?
Also wir haben von verschiedenen Destillerien Abfüllungen. Wir haben auch eine Hausmalt Selection, das heißt, es sind verschiedene Destillerien vereint worden in einem Blend, zum Teil mit einem Sherry-Finish versehen. Oder wir haben eben dann, wir haben ja zum Beispiel von der Distillery Bunner Heaven einen 25-Jährigen, der 1989 destilliert wurde und 2015 abgefüllt wurde.
Schöne Farbe hat er.
Ja, das ist eine tolle Farbe für Brunner Heben auch bekannt. Allerdings mit 25 Jahren nimmt das Produkt natürlich von den Fässern relativ viel mit auf und deswegen haben wir auch die Farbe.
Wo geht's da hin? Gibt es da so einen Ausblick?
Ja, man wird sehen, was die Zukunft bringt von den Abfüllungen. Wir können auch nicht immer komplett in die Karten schauen oder dürfen manche Sachen auch noch nicht sagen, weil wir natürlich auch den Konsumenten mit was Neuem, mit einem Schätzchen, mit ein paar 100 Flaschen, die es weltweit nur gibt, überraschen wollen.
Wenn euch jemand sucht, euch gibt es ja auch was den Rum angeht, vielleicht nicht im Supermarkt ums Eck, aber gibt es Läden vielleicht in der Region, die euch verkaufen oder muss ich euch übers Internet beziehen?
Nee, also wir haben mittlerweile ein flächendeckendes Händlernetz in Deutschland. Zum einen das Internet natürlich, zum anderen gut sortierte Fachhandel, gerade der spezielle Spiritosenhändler, das Spiritosenfachgeschäft, was wir immer gerne empfehlen als Alternative zum Internet, der Händler des Vertrauens, der eine vernünftige Beratung macht, der auch zum Teil unsere Sachen offen da hat, wo man nochmal das eine oder andere nachprobieren kann, was man nicht mehr so vielleicht jetzt im Hinterkopf hat, was man gerade auf der Messe probiert hat, haben wir eben auch in Nürnberg jetzt mit Perola oder mit verschiedenen anderen Händlern eine Möglichkeit, die einen Großteil unserer Sachen eben offen haben, wo sich der Messebesucher oder der Interessierte auch nochmal einen kleinen Überblick verschaffen kann.
rumnation.com ist die Internetadresse, unter der es mehr Informationen gibt. Was ich noch spannend finde, was bedeutet für euch die Whisky-Messe und jetzt auch die Rum-Messe in Nürnberg?
Also, wir sind jetzt das zweite Jahr dabei. Letztes Jahr war ja Rum Gastspiritose auf dieser Village-Whisky-Messe. Wir waren letztes Jahr sehr überrascht, wie groß die Nachfrage in Nürnberg schon war nach Rum. Also es ist jetzt in den letzten 1-2 Jahren immer mehr gekommen, egal deutschlandweit oder auch international gesehen, dass speziell auf Whisky-Messen auch immer mehr Rum-Aussteller hier sind und eben auch der Konsument ganz gezielt wegen Rum auf die Messe kommt. Und wir waren überrascht, weil die Village natürlich als Whisky-Messe seit Jahren bekannt war, wie stark der Konsument auf Rum angesprungen ist. Was wir dieses Jahr als Unterschied zum letzten Jahr sehen, ist sehr interessant für uns, dass auch der eingeschleischte Whisky-Trinker sich nicht hier verirrt, sondern ganz gezielt kommt, um vielleicht mal das ein oder andere Alternativprodukt zu Whisky zu probieren. Und eben dann sind wir halt mit verschiedenen Abfüllungen von Rum Nation eben in den Startlöchern, wo man sagen kann, so gerade diese Rarecast-Geschichten mit Fassstärke, da kann man auch mal einen eingefleischten Whisky-Trinker überzeugen.
Ich bin unterwegs auf The Village, auf der Whisky-Messe und stehe hier am Stand von Finch, die Whisky-Destillerie, und spreche mit
Hans-Gerhard Fink.
Und hier gibt es eine ganz große Auswahl an deutschen Whiskys, die alle selber gebrannt und selber gelagert werden. Das ist eine ganz breite Range, die wir hier sehen auf der Messe. Was sind denn die Highlights in diesem Jahr?
Die Highlights im Moment hier ist dieses Jahr unser Single Malt. Der kommt aus dem Portfass. Da habe ich ja 7- und 6-jähriges Fass verheiratet.
Und Single Malt ist ja klar, bedeutet, kommt aus einer Destille und ihr destilliert auch tatsächlich selber.
Ich habe vor 17 Jahren begonnen und habe vor 5 Jahren die größte deutsche Potstille in Betrieb genommen. Ein Potstill mit 3000 Liter Inhalt, die seither fast täglich läuft und im Jahr etwa 250.000 Liter Whisky produziert.
Das ist ja was, wovor eigentlich noch viele Angst haben, zu sagen, diesen Schritt zu machen, wir nehmen noch eine Potstill, weil so nach dem Motto, das ist ja eigentlich noch so das alte Stillverfahren, es ist ja gar nicht so modern und so weiter. Woher kam die Vorliebe für den schottischen Whisky?
Also Vorliebe für Whisky oder für die Whiskyproduktion kommt einfach daher, ich bin Ackerbauer, ich bin Landwirt. Und ich habe kein Obst oder solche Dinge, ich habe eben als Frucht, als Ernte mein Getreide. Und aus diesem Getreide was zu machen in der Destillerie war so die Grundidee, die erste Startidee. Und dann habe ich eben irgendwann auf dem Weg zum Whisky mich immer mehr verliebt in Whiskyproduktion, in die Whisky-Thematik. Und bin inzwischen mit dieser großen Potstill einfach am Arbeiten, am Produzieren. Mein Leben ist heute ein ganz großes Stück Whisky.
Das ist ja eine ganz spannende Geschichte, weil viele ja sagen, ja, das machen doch die Schotten ganz gut, lass uns lieber aus Schottland den Whisky einkaufen und vielleicht dann noch, wie es andere auch probieren, selber hier unser Warehouse in Deutschland aufmachen. Aber von Anfang an war so auch der Mut da zu sagen, ich will selber meinen eigenen Whisky machen.
Ja, schlussendlich ist es so, die Schotten und Iren haben den Whisky erfunden, sind keltischen Ursprungs. Die Kelten sind aber ursprünglich eben bei uns in Süddeutschland gewesen. Und mit meinem keltischen Blut habe ich mich eben an diese Thematik herangetraut. Whisky wird weltweit gebrannt. Whisky wird nicht nur in Schottland und Irland gebrannt oder in Amerika. Wir haben in Tasmanien, in Japan, in Indien Whiskybrennereien, genauso wie in Spanien oder Polen oder in der Tschechei, in Schweden. Warum sollen wir Deutsche nicht auch Whisky machen?
Wie war das so am Anfang? Haben die anderen so ein bisschen lächelnd rübergeguckt und gesagt, jetzt macht er seinen eigenen Whisky, also das wird nichts?
Also die ersten Jahre warst du schon immer irgendwo gefährdet, dass du eingeliefert werden solltest. Weil das war schon spannend, dass jemand sich traut, Whisky zu machen, wo normalerweise eben in Süddeutschland speziell überwiegend kleine Obstbrennereien da sind. Wie das Ganze gewachsen ist dann in der Whisky-Szene, sind wir vor 7, 8 Jahren noch richtig bekämpft worden, weil wir uns eben in diesen heiligen Gral vorbegeben haben. Inzwischen sind wir aber sehr respektiert und sehr anerkannt, weil wir auch international bei Wettbewerben eben vorderste Plätze belegen. Und das ist was, das treibt einen dann immer weiter an und bestätigt auch einfach die Arbeit, die wir machen.
War es am Anfang auch viel Überzeugungsarbeit beziehungsweise auch was Neues für den Zoll, dass man sagt, naja, ich habe hier was abgefüllt in Fässer, aber das bleibt erstmal liegen?
Das war sicherlich eine ganz große Hürde, auch mit dem Zoll. Wir haben vor vielen Jahren noch gar keinen reinen Single Malt destillieren dürfen. Das geht erst seit rund 10-12 Jahren, dass man reine Malzbrände herstellen darf. Es sind einfach zollrechtlich noch Hürden da gewesen. Genauso die Fasslagerung war sehr, sehr erschwert, weil jedes Jahr eine komplette Bestandsaufnahme nötig war und ist. Hier haben wir inzwischen auch von dem Verband Deutscher Whiskybrenner gemeinsam viel erreichen können und haben jetzt inzwischen einfach praktikable Lösungen für unser Fass- und Warehouse-Management erreicht.
Jetzt haben wir hier so eine breite Range stehen. Woher kommt denn die Inspiration?
Inspiration natürlich durch Exkursionen, durch Freundschaften inzwischen, die entstanden sind in der Whisky-Szene, in der Whisky-Produktion, auch in andere Länder, vorwiegend aber auch in Schottland. Und mit dieser Erfahrung, die man mit der Zeit einfach gewinnt, wenn man im Warehouse arbeitet, wenn man mit Fässer arbeitet, kommen natürlich auch Ideen, die man mal probiert. Und da ist so die neueste Idee, die ich habe. Ich war vor Weihnachten zum Beispiel auf Madeira, in Spitzeweingüter auf Madeira, und bekomme diese Woche Madeira-Fässer über diesen Kontakt, den ich da aufgebaut habe. Und da wird eben in Zukunft auch Madeira-gelagerter Whisky dann kommen bei Finch. Das sind Dinge, das lebt einfach, das lebt immer nach vorne.
Wie ist es denn so mit den Fässern? Das ist ja immer eine spannende Geschichte, weil nicht nur die Hauptlagerzeit, sondern auch vor allem die Nachlagerung, das Finish, macht ja aus einem Whisky nochmal was ganz anderes.
Also das Whisky-Aroma wird zu 60-70% von der Fasslagerung, vom Warehouse-Management bestimmt. Und hier kann man einfach sehr schöne Kombinationen machen, wie hier zum Beispiel haben wir die Distillers Edition. Da ist ein Teil sechsjähriger Whisky drin aus Weißweinfässern, aus Chardonnayfässern. Der andere Teil Whisky ist aus Ex-Bourbon-Fässern. Und die Kombination von diesen zwei Fässern, die gibt hier ein wunderschönes Aroma, das sehr fruchtig ist, das eher tropische Südfrüchte ein bisschen bestimmt. Und das gepaart eben mit dieser Vanille- und Honigsüße aus dem amerikanischen Ex-Bourbon-Fass. Eine tolle Kombination und einfach einzigartiger Whisky.
Jetzt, wenn wir den dunkelsten nehmen, welcher ist das im Moment? Der Barrel Proof, oder?
Barrel Proof, das ist eine Fassstärke. Unser ältester Whisky im Moment, das Flaggschiff. Der Whisky lagerte zuerst über 5 Jahre in Ex-Bourbon-Fässer. Und dann habe ich den Whisky umgezogen in ein großes Portfass. Und da war er nochmal über 3 Jahre drin. Und ist jetzt mit 54% ein ganz, ganz kräftiger Whisky. Der hat eben 1/3 mehr Alkohol, aber auch 1/3 mehr Aromen.
Wo geht's hin nach dem Madeira-Fass, wenn wir uns da schon auf Abfüllungen freuen?
Das ist einfach noch ein kleines Geheimnis. Es sind immer wieder Ideen da. Ich habe dieses Jahr vor, die zweite Abfüllung von einem Emmer-Whisky zu machen. Der wird in der zweiten Jahreshälfte kommen. Emmer ist Urkorn. Ich habe immer wieder solche kleine Spezialitäten im Programm. Und wir werden in der zweiten Jahreshälfte voraussichtlich auch einen Mais-Whisky abfüllen. Auf den freue ich mich schon ganz besonders.
Gibt es irgendwas, wovor ihr Angst habt?
Sturm und Hagel.
Aber nicht, dass der Markt einbricht oder sowas?
Es wird sicherlich Bewegung am Markt geben, aber damit muss man einfach von vornherein vernünftig rechnen. Wir sind jetzt einfach im Vertriebsaufbau. Wir werden den Vertrieb aber nicht nur in Deutschland aufbauen, sondern wir werden auch andere europäische Länder mit ins Visier nehmen. Und wir werden auch einen Vertrieb die nächsten Jahre in Asien aufnehmen. Und dann wird einfach insgesamt, sagen wir mal, die Schwankung im Absatz ein bisschen egalisiert, ein bisschen ausgeglichen werden. Aber Whisky ist nach wie vor Spirituose, die Wachstum hat, vor allem im anspruchsvoller Bereich, im qualitativ hochwertiger Bereich. Und ich denke, da siedle ich mich auch an.
Eine Sache habe ich jetzt hier nicht gesehen, und zwar ist das der rauchige, ein torfiger Whisky oder vielleicht auch über Buchenholz geräuchert. Habt ihr sowas in Planung?
Ich habe ein kleines bisschen Buche- und Eicherauch Malz destilliert. Das sind ein paar Sonderfässer, die im Lager liegen. Da wird ab und zu mal eine kleine Sonderabfüllung kommen. Aber es ist einfach so, getorfter, gepeaterter Whisky hat eine große Tradition an der Küste in Schottland auf der Islas. Dort konnte man eben mangels Holz Feuer nur mit getrocknetem Torf machen. Und die Tradition gehört dorthin. Mein USP ist eben eindeutig komplett, dass ich mit eigenen Rohstoffen arbeite. Als Bauer Fink produziere ich die Rohstoffe selber auf dem eigenen Bauernhof. Und da jetzt eben Schottland zu besuchen und Torf zu kaufen und mit herzufahren, das wäre eine Sache, da möchte ich eigentlich nicht ran, weil das würde meine Produktion komplett verfälschen.
Wenn euch jemand sucht, findet ihr euch schon hier in der Nürnberger Gegend oder gucken wir lieber im Internet, wo wir euch finden?
Wir haben im Großraum Nürnberg schon bereits sehr viele Fachgeschäfte, die uns führen. Und da bin ich stolz drauf, wir sind bundesweit schon bereits im Fachhandel präsent. Wir sind also von Flensburg bis Garmisch unterwegs und haben sehr, sehr gute Partner, sehr gute Fachhändler, die uns eben auch im Angebot haben.
Habt ihr auch ein Visitor Center, wenn euch jemand besuchen will?
Wir sind besuchbar, allerdings eben gegen Voranmeldung. Und es ist eine ganz große Sache am Laufen, inzwischen kein Geheimnis mehr. Ich bin dabei, ein großes Areal, ein ehemaliges Munitionsdepot zu kaufen, und dort werde ich eine Whisky-Erlebniswelt einrichten, wie sie bis jetzt noch nirgendwo da ist. Und ich denke mal, die nächsten 2 Jahre wird man da sehr vieles hören. Wir sind in der Planungsphase im Moment und werden die nächsten 2 Jahre dort bauen.
Und wer da mehr wissen will, guckt im Internet vorbei unter finch-whisky.de.
Und zum Abschluss der Nachlese der Whisky-Messe The Village in Nürnberg geht's nochmal zu einem unabhängigen Abfüller. Das Ganze präsentiert von dem Inhaber eines Whisky-Ladens im Nürnberger Land.
Ja, also ich bin der Jürgen Stark. Whisky-Land schon mal vor knapp 6 Jahren daran gegründet. Und ja, ist aus dem Hobby heraus dann letztendlich dann einfach entstanden. Und Hobby heißt mittlerweile knapp 50 Tastings im Jahr, verschiedene andere Veranstaltungen. Whisky-Dinner, letztes Jahr haben wir ein Rum-Festival veranstaltet. Alles das, was so ein bisschen interessant ist, und das Thema ist nach wie vor unheimlich spannend. Barry Brassen Rudd ist gegründet worden 1698 und weit über 300 Jahre Firmengeschichte, ist immer noch im Privatbesitz. Die Adresse ist in der St. James Street Nummer 3 in London. Also wenn man aus diesem Laden quasi rausgeht und nach links geht und nochmal nach links, dann ist man in der Pall Mall, ein paar hundert Meter weiter vor, und dann geht es rechts in die Downing Street. 500 Meter davon entfernt ist der Buckingham Palast. Also das ist wirklich ein ganz, ganz altes, edles Haus. Und es ist der einzige überhaupt Spiritosenlieferant weltweit, der berechtigt ist, zwei königliche Wappen im Label zu führen. Das eine ist von der Queen und das andere ist von Prinz Charles. Und für uns ist es natürlich nach wie vor eine Ehre, also dieses altehrwürdige Haus letztendlich dann hier auf der Messe in Nürnberg vertreten zu dürfen.
Was bedeutet es denn für Barry Brothers and Rudd, hier auf der Whisky-Messe in Nürnberg zu sein? Ist das eine wichtige Messe?
Also ich denke schon, also weil Nürnberg hat sich in den letzten 5 Jahren also massiv entwickelt. Das ist ja im Prinzip eigentlich so die, ja, fast Europas größte Whisky-Messe, zumindest auf jeden Fall von Deutschland. Und wenn man zum Beispiel auch in England oder London gibt es ja auch eine Whisky Life, also die findet also in einem ganz, ganz ehrwürdigen Hause dann da letztendlich statt, mit einem ganz anderen Ambiente, als es hier bei uns ist, aber von der Besucherzahl her haben die ungefähr am Wochenende 800 bis 1000 Leute, und bei uns sind es also ungefähr 12.000 bis 15.000 Leute so, die also hier tatsächlich auf der Messe dann einfach sind. Nürnberg hat es in den letzten 5 Jahren entwickelt, heuer fand ich es persönlich perfekt. Einmal von der Organisation her, von der Hallenerweiterung und so weiter. Man sieht dann ja auch, dass also andere Firmen, renommierte Firmen wie zum Beispiel Diageo oder Beam dann auch letztendlich, Beam Global, die sind jetzt mittlerweile hier auch vertreten, haben die Präsenz an anderen Messen abgestellt und sind dazu hier nach Nürnberg gekommen. Und jetzt da glaube ich schon, dass die Nürnberger Messe dann schon wächst.
Was gibt es denn hier am Stand für Besonderheiten in diesem Jahr?
Also wir hatten ein paar alte Sachen vom letzten Jahr noch dabei, aber natürlich ungefähr 10 verschiedene neue Abfüllungen, wobei jetzt im Moment bloß noch die Reste dann letztendlich da sind. Wir hatten einen 19 Jahre alten Lafroig Fassstärke, also eine Abfüllung, wo es nur 200 Flaschen weltweit gegeben hat, wo wir auch mit Barium jede Flasche gefeilscht haben. Und dann hatten wir so einen tollen Space Cider, dann haben wir einen 28 Jahre alten Glenmorey. Und einen tollen alten Gentleman, einen 28 Jahre alten Ben Rinnis von 1988. Ich habe, wie ich ihn probiert habe, in meiner Notiz reingeschrieben, die Tür geht auf, ein Gentleman alter Schule kommt herein und erfüllt den Raum mit seiner Präsenz. Also wirklich tolle Bottlings heuer, und insofern Kompliment an die Firma.
Gibt es so ein bisschen Ausblick, wo es hingehen wird in diesem Jahr noch, was die Abfüllungen angeht?
Das weiß ich noch nicht. Also es wird sicherlich das eine oder andere von Barry heuer noch rauskommen, aber was genau, da haben wir noch keine Informationen für.
Das heißt, ihr seid auch immer davon abhängig, was ihr quasi an Informationen zugeschickt bekommt, wo die euch einladen und sagen, guckt mal, da haben wir was, interessiert euch das? Oder wie läuft das?
Ja, das ist schon so. Also zum einen ist es so, dass der Whisky-Chef von Barry, der Douglas MacIver, er hat ein besonderes Händchen, und wenn er dann der Meinung ist, dass also hier das eine oder andere Fass jetzt zur Abfüllung kommen soll, dann kommt es, dann sagt er das dann auch. Und zum einen kriegen wir es dann die Information vorher, zum anderen heißt es einfach, der ist jetzt raus, so schaut es aus. Das ist je nachdem. Also manchmal können wir auch entsprechend dann natürlich dann auch mit Barry sagen, okay, da warten wir noch ein bisschen, wir möchten ganz sowas haben und sowas haben, und dann kramt er in seiner Schatzkiste letztendlich dann, was er alles hat.
Ich finde ja die Preisrange sehr erstaunlich. Es fängt ja im nicht so teuren Preissegment an, aber nach oben gibt es scheinbar keine Grenze. Wo geht es eigentlich gerade los und was bekomme ich dann?
Also wir haben als, ich sage jetzt mal, wenn wir nur den preislichen Aspekt sehen, einen, unser günstigster Whisky, das war ein 8 Jahre alter Glenmorangie und aus dem Bourbonfass, der aber wunderbar perfekt rund ist für seine 8 Jahre. Und der liegt bei 60 Euro. Und dann war es aber tatsächlich auch der einzige, der unter 100 ist. Wir hatten dann einen, zwei verschiedene Glengiris, very, very old school. Wir haben also einen von 89, einen von 94. Beide Abfüllungen sind noch so, dass letztendlich das Malz, was, also die haben das, also mit den eigenen Malting Floors damals noch gearbeitet. Das heißt, diese Whiskys haben einen ganz leichten Rauchgehalt, was hier wirklich old school ist. Heute sind die Glengiris also nahezu ohne Rauch, aber das ist, an solche Flaschen erinnert man sich dann irgendwann und möchte sie wieder haben. Die liegen also beide bei knapp 140 Euro jeweils. Und ja, der Peak ist dann natürlich dann der Laphroaig, der über 200 Euro die Flasche dann zum Beispiel dann kostet. Und Penrhyn ist 180 Euro. Also das sind dann schon Preise, die im gehobenen Segment sind. Die andere Seite ist die, Barry Brosnan Rudd ist natürlich oder war schon mehrere Male in die beste Independent Bottler in der Welt. Und ist natürlich ein absoluter Premium-Abfüller. Und das, was sie dann, wenn die der Meinung sind, jetzt bringen sie was raus, dann kann man sich ja nahezu blind davon verstehen, dass es also wirklich auch gute Sachen sind.
Wo findet man euch?
Also wir haben unseren Laden in Heroldsberg und ich betreibe die Whisky Lounge, also der Laden heißt also Whisky Lounge. Und unser Schwerpunkt liegt bei Independent Bottlers, also bei den unabhängigen Abfüllern. Und neben Barry Brosnan Rudd haben wir natürlich noch andere hervorragende Abfüller da. Aber hier in Nürnberg, da fungieren wir als Markenbotschafter für Barry Brosnan Rudd.
Das war's mit der Juni-Ausgabe von Lost and Found hier auf der 95.8 bei Radio Z. Wenn ihr zur Village der Whisky-Messe wollt, dann merkt euch das schon mal vor. Sie findet im kommenden Jahr wieder statt auf dem Messegelände in Nürnberg und zwar am 3. und 4. März. Im Internet zu finden unter whisky-messe.de. Diese Ausgabe Lost and Found könnt ihr eine Woche lang in der Radio Z Mediathek nachhören unter www.radio-z.net und danach findet ihr sie auch als Podcast unter lost-and-found.radio-z.net. Die nächste Ausgabe von Lost and Found hier auf der 95.8 bei Radio Z erwartet euch in der Nacht von Mittwoch, den 5. auf Donnerstag, den 6. Juli zwischen 0 und 2 Uhr. Ich verabschiede mich am Mikrofon und Technik, Chris. Angenehme Nacht noch, jetzt mit einem kleinen Mix vom Radio Z Sommerfest aus der vergangenen Woche. Von Carmen von Trouble in Paradise. Viel Vergnügen.
Radio Z verabschiedet sich für heute. Radio Z sendet täglich von 14 bis 2 Uhr live auf der UKW 95,8 sowie im Kabelnetz auf DAB Plus und via Livestream auf radio-z.net. Radio Z ist ein Programmangebot von Radio e.V., der Rundfunk-Aktionsgemeinschaft demokratischer Initiativen und Organisationen. Adresse Kopernikusplatz 12, 90 459 Nürnberg. Telefon 0911 450060. Geschäftsleitung Silvia Glavion. Programmverantwortung Heike Demmel und Stefan Wagner. Morgen um 14 Uhr geht es weiter mit Radio Z auf der 95,8. Bis dahin könnt ihr im Kabelnetz auf DAB Plus sowie im Livestream die Wiederholungen der heutigen Sendungen hören. Die genauen Wiederholungszeiten der einzelnen Sendungen sind ersichtlich auf radio-z.net. Radio Z ist ein Mitgliederradio. Neue Mitglieder im Verein sind jederzeit herzlich willkommen.
Radio Z verabschiedet sich für heute. Radio Z verabschiedet sich für heute. Radio Z verabschiedet sich für heute. Nett. Radio Z ist ein Mitgliederradio. Und nett. Radio Z ist ein Mitgliederradio. Und nett. Radio Z verabschiedet sich für heute. Radio Z verabschiedet sich für heute. Radio Z verabschieden könnt ihr im Kabelnetz auf der 90,8. Bis 95,8. Auf der 95,8. Z 95 mit Radio Z. Auf der 95,8. Radio Z verabschiedet. Weiter mit Radio Z. Heike Demmel und Stefan Wagner. Programmverantwortung Heike Demmel und Stefan Wagner. Radio Z verab, Radio Z Eigedämmel und Radio Z Eigedämmel, Radio Z verab, 450060
und 0911 450060
90 459 Nürnberg. Telefon 0 Platz 12. Aktionsgemeinschaft in der Rundfunk, Aktionsgemeinschaft im Angebot von Radio e.V.
Der Radio Z verabschiedet sich für heute. Programm im Angebot von Radio e.V. Der Rosso wie im Kabelnetz auf DAB Plus und über Livestream auf Radio Z sendet täglich von Radio Z sendet täglich von Radio Z sendet täglich von Radio Z sendet für heute.
10 bis 2
Uhr live auf der UKW 95,8
sowie im Kabelnetz auf DAB Plus
und via Livestream auf radio-z.net. Radio Z ist ein Programmangebot von Radio e.V.,
der Rundfunk-Aktionsgemeinschaft
demokratische Initiativen und Organisationen. Adresse Kopernikusplatz 90 459, Telefon 0011 450060, Geschäftsleiter Silvia Glavian, Programmverantwortung Heike Kammel und Stefan Wagner. Morgen um 14 Uhr geht es weiter in der Radio-Z. Radio Z sendet täglich von 14 bis 2 Uhr live. Radio Z verabschiedet sich für heute. Radio Z verabschiedet sich für heute. Radio Z verabschiedet sich für heute. Radio Z sendet täglich von Radio Z verabschiedet sich für heute. Radio Z sendet täglich von 14. Radio Z verabschiedet sich für heute. Radio Z sendet täglich von 14 bis 2 Uhr live.
Limbo Rhythm. Jeden Samstag zwischen 3 und 5. Auf der 95,8 bei Radio Z.
Radio Z verabschiedet sich für heute. Radio Z verabschiedet. Radio Z verabschiedet sich für heute. Radio Z verabschiedet sich für heute. Radio Z sendet täglich von 14 bis 2 Uhr live auf der UKW 95,8 sowie im Kabelnetz auf DAB Plus und via Livestream
auf radio-z.net.
Radio Z ist ein Programmangebot
von Radio e.V.,
der Rundfunk-Aktionsgemeinschaft
demokratische Initiativen
und Organisationen. Adresse Kopernikusplatz 12
90 459 Nürnberg.
Telefon
0911
450060. Geschäftsleitung
Silvia Glavion. Programmverantwortung Heike Demmel und Stefan Wagner. Morgen um 14 Uhr geht es weiter mit
Radio Z
auf der 95,8. Bis dahin könnt ihr im Kabelnetz auf DAB Plus sowie im Livestream die Wiederholungen der heutigen Sendungen hören. Die genauen Wiederholungszeiten. Radio Z verabschiedet sich für heute. Radio Z sendet täglich von 14 bis 2 Uhr live auf der UKW 95,8 sowie wie Kabel
auf DAB
Plus und via Livestream auf radio-z.net. Radio Z ist ein Programmangebot von Radio e.V., der Rundfunk-Aktionsgemeinschaft demokratische Initiativen und Organisationen.
Adresse Kopernikusplatz 12
in Nürnberg. Telefon 0911 450060.
Geschäftsleitung Silvio Glavio.
Programmverantwortung Heike Demmel und Stefan Wagner. Morgen um 14 Uhr geht es weiter mit Radio Z auf der 95,8. Bis dahin könnt ihr im Kabelnetz auf DAB Plus sowie im Livestream die Wiederholungen
der heutigen Sendungen hören.
Die genauen Wiederholungszeiten der einzelnen Sendungen sind ersichtlich auf
radio-z.net.
Radio Z ist ein Mitgliederradio. Neue Mitglieder im Verein sind jederzeit
herzlich willkommen.
Coming straight at you from the center of the universe.
Hi.
Extreme.
Radio Z sendet täglich von 14 bis 2 Uhr live auf der UKW 95,8.
Sowie im Kabelnetz
auf DAB Plus und via Livestream
auf radio-z.net.
Radio Z ist ein Programmangebot von Radio e.V. Der Rundfunk Radio Z verabschiedet sich für heute. Radio Z verabschiedet sich für heute.
Radio Z, 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 Radio. Radio Z sendet täglich von 14 bis 2 Uhr live auf dem UKW 95,8
sowie im Kabelnetz auf DAB Plus und via Livestream auf
radio-z.net.
Radio Z ist ein Programmangebot von Radio e.V.,
der
Rundfunk Aktionsgemeinschaft demokratischer Initiativen und Organisationen.
Radio Z verabschiedet sich für heute.
Radio Z verabschiedet sich für heute. Radio Z verabschiedet sich für heute. Radio Z verabschiedet
sich für heute. Radio Z sendet täglich von 14 bis 2 Uhr live auf dem UKW 95,8
sowie im Kabelnetz auf DAB Plus und via Livestream auf radio-z.net. Radio Z ist ein Programmangebot von Radio e.V., der Rundfunk Aktionsgemeinschaft demokratischer Initiativen und Organisationen. Adresse Kopernikusplatz 12, 90 459
Nürnberg.
Telefon 0911 45006. Geschäftsleiter.
Radio Z verabschiedet sich für heute.
Radio Z verabschiedet.